Herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Der Innovationsvogel. Innovationsvogel? Ja, das bin ich, Daniel Rauterberg. Und ich befasse mich nun seit 1998 mit den Themen Gründungen und Innovation. Und so freue ich mich in diesem Format mit Gründern, Investoren, kreativen Köpfen, Spinnern und Machern über bahnbrechende Ideen, neue Technologien und mutige Visionen zu sprechen.
Herzlich willkommen bei Der Innovationsvogel, dem Podcast für kreative Denker, Macher und Visionäre.
Ja, und heute befassen wir uns mit der Entwicklung des deutschen Maschinenbaus. Viele Jahre lang war der Maschinenbau eine der wesentlichen Säulen für die Wirtschaft in Deutschland und hatte so auch eine ganz enorme Bedeutung. Doch wie kam es eigentlich dazu, dass deutsche Hersteller über Jahrzehnte weltweit führend waren? Und wann begann dieses Erfolgsmodell zu kippen? Welche Rolle haben China, Corona und geopolitische Brüche gespielt? Und wo steht die Branche heute? Und vor allem, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Hierbei geht es insbesondere auch um die Frage, welche Herausforderungen es aktuell in Deutschland gibt und welche neuen Chancen sich durch Digitalisierung, KI und vielleicht auch eine stärkere Anwenderorientierung eröffnen. Ja, und so freue ich mich ganz besonders, heute jemand an meiner Seite zu haben, der sich nicht nur seit vielen Jahren mit der Materie des Maschinenbaus auskennt, sondern auch in Bezug auf die Digitalisierung und KI ein absoluter Fachmann ist und mir bestimmt viele gute Antworten und viele Informationen auf meine Fragen geben kann. Herzlich willkommen, Peter Strom.
Hallo Daniel, schön, dass ich da sein darf.
Ja, freut mich auch sehr. Peter, du hast gemeinsam mit Rainer Seitz Machine Talk gegründet und du bist absoluter Experte für die Fragen, welche Herausforderungen heute an Maschinen gestellt werden und warum Digitalisierung und KI im Maschinenbau heute so entscheidend sind.
Das kann man, glaube ich, sagen, ja.
Ja, und also zu deinem Hintergrund selbst werden wir später auf jeden Fall auch noch genauer zu sprechen kommen. Doch bevor es losgeht, wie immer, die kurze, aber sehr wichtige Frage: Wie geht's dir?
Soweit, so gut. Ich kann nicht klagen.
Das ist gut. Und dann hoffen wir, dass es vielleicht der deutschen Wirtschaft ähnlich gut geht wie dir. Zumindest war das die Frage. Vor wenigen Wochen habe ich dir einen Artikel geschickt. War die Überschrift, die Industrie boomt. Größtes Auftragsplus seit 2 Jahren. Und hier wurde insbesondere die Maschinenbaubranche als der große Boomtreiber gesehen. Geht es wieder aufwärts mit Deutschland?
Also in meinem Geschäftsalltag spüre ich das noch nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin. Wo sich sehr viele Leute einig sind, ist, dass die Stimmung ein bisschen besser geworden ist dieses Jahr. Also ich würde jetzt auf jeden Fall noch nicht von Boom sprechen. Es gibt definitiv Firmen, die letztes Jahr die letzten 1-2 Monate recht gut abgeschlossen haben, wo der Januar auch ziemlich gut gelaufen ist. Aber insgesamt würde ich sagen, ist es noch ziemlich verhalten in der Branche. Aber man sagt ja immer, Wirtschaft ist 50% Psychologie. Das heißt, bin ich guter Hoffnung, dass es 2027 dann wieder aufwärts geht. Aber ich glaube, dieses Jahr wird es noch relativ stark um Null schwanken, könnte ich mir gut vorstellen.
Gut, aber der Blick zurück auf die letzten Monate lässt Gutes erahnen, erhoffen und dann geht es vielleicht insgesamt auch wieder aufwärts. Aber bevor wir jetzt nach vorne blicken, nochmal ein ganz spannender Blick zurück. Wie kam es eigentlich dazu, dass in Deutschland der Maschinenbau so eine große Relevanz hatte, dass man sagt, dass er durchaus ein ganz großer Treiber war dafür, dass die deutsche Wirtschaft überhaupt über so viele Jahre so weit gepusht wurde?
Ich glaube, der Maschinenbau hatte in erster Linie einfach über eine lange Zeit sehr, sehr gute innovative Produkte. Also Deutschland war ja auch lange Zeit Exportweltmeister. Und das funktioniert aus meiner Sicht nur dann, wenn man ein Produkt hat, wo einen den Rest der Welt drum beneidet und sagt, das hätte ich auch gern. Und wenn ich das selber nicht herstellen kann, dann kaufe ich das eben in dem Land, wo es das gibt. Und ich glaube, dadurch, dass wir einfach über lange Jahre viele gute Ingenieure haben, kontinuierlich Innovationen stattgefunden haben im Maschinenbau, konnten wir uns da einfach auch sehr, sehr lange behaupten und haben da wirklich gute Erfolge mitgehabt in der Vergangenheit.
Ich glaube, ein wesentlicher Aspekt war ja auch, dass die Maschinen sowohl in Deutschland große Verwendung gefunden haben, beispielsweise im Automobilbau, und gleichzeitig die Maschinen auch für so wichtig und für so gut angesehen wurden, dass sie selbst dann exportiert wurden.
Ja, definitiv. Also ich glaube, die deutschen Maschinen waren lange ein Synonym für Qualität. Und wenn man einfach bestimmte Fertigungsteile produzieren wollte in einer gewissen Qualität, dann ist da eben lange Zeit, hat da kein Weg dran vorbeigeführt, dass man die Maschinen dann eben in Deutschland bestellt. Man muss aber sagen, dass in den letzten Jahren eigentlich andere Länder da mehr als nachgezogen haben, teilweise ebenbürtig und teilweise auch sogar besser geworden sind von der Qualität, aber halt eben auf einem ganz anderen Preisniveau ihre Maschinen anbieten, wie das heute in Deutschland der Fall ist.
Ja, aber bevor wir aufs Heute kommen, also wir haben festgestellt, ganz lange waren die Maschinen, die in Deutschland hergestellt wurden, ein absoluter Garant für den Wohlstand, auch in Deutschland. Das hing eben, wie schon angesprochen, auch mit der Automobilindustrie zusammen, die diese Maschinen gebraucht hat und dann die Autos in alle Welt exportiert werden konnten. Und dann gab es aber irgendwann das Erfolgsmodell kippte. So, man kann sagen, so ab 2005 war es spürbar. Was ist da genau passiert?
Ich glaube, oder ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns einfach vielleicht ein bisschen stark auf dem Erfolg der Vergangenheit da auch ausgeruht haben und dass wir es irgendwann verlernt haben, diese hohen Innovationszyklen aufrechtzuerhalten und immer wieder jedes Jahr ein bisschen besser zu sein, immer wieder was Neues zu liefern. Und das eröffnet natürlich den Raum und bietet die Möglichkeit, dass andere Hersteller da entsprechend nachziehen können. Und ich glaube, wir waren einfach sehr erfolgsverwöhnt von dem, was früher mal war und von den Erfolgen, die es da gab. Und dann findet vielleicht irgendwann nicht mehr so viel Innovation statt und dann können eben andere aufholen.
Und dann kam der Moment, auch als wir uns dann damals kennengelernt haben im Jahr 2020, da kamen dann verschiedene Dinge zusammen. Natürlich gab es Corona, die ganze Weltwirtschaft stagnierte und man wusste nicht, wie geht's weiter, wo geht's weiter. Trump hatte seine erste Legislaturperiode gerade mit America First auch hier wieder die freie Weltwirtschaft auf den Kopf gestellt. Auch das kennen wir ja von heute wieder mit seinen Zöllen. Und die Chinesen wurden immer besser. Jetzt war das dann der Moment, bei dem es einfach bemerkbar war. Aber es war ein schleichender Prozess dorthin, dass eben die Chinesen auch immer stärker wurden und den deutschen Maschinenbauern einfach eine Konkurrenz wurden.
Definitiv. Also ich glaube, wenn man heute in Asien Maschinen kauft, dann steht es qualitativ den deutschen Maschinen bei vielen Fertigungsprozessen nichts mehr nach. Und es gilt im Übrigen aus meiner Sicht auch für die Automobilwirtschaft. Also was sich da seit 2005 waren, glaube ich, auch so die Anfänge, dass in Asien oder speziell in China Autos gebaut wurden. Japan war, glaube ich, ein bisschen früher dran. Und die Verbesserung und die Geschwindigkeit, in der die Verbesserung stattgefunden hat, die ist wirklich beeindruckend. Und das eben, wie gesagt, zu einem Bruchteil der Kosten. Und dann kann es schon sein, dass irgendwann auch mal ein deutscher Automobilhersteller sagt, dann gucke ich vielleicht mal, wo ich sonst noch Maschinen kaufen kann. Zumal ich ja auch nicht in jedem Fertigungsprozess die hochqualitativen Maschinen brauche, sondern es gibt ja auch gröbere Fertigungsprozesse. Und wie gesagt, aus meiner Sicht kann man heute auch für die nicht groben Fertigungsprozesse durchaus Produkte aus Asien kaufen.
Ja, im Vorgespräch hast du auch einen sehr wichtigen Punkt gesagt. Und auch als wir damals uns, wie schon angedeutet, im Jahr 2020 zusammengesetzt haben, da war die Situation die, dass Deutschland schon immer die teuren Produkte hatte, aber eben auch entsprechend bessere Produkte
und
hatte.
Und begehrenswert, ja.
Und dann wurden aber die Konkurrenzprodukte auch immer besser und blieben aber günstiger. Und dann gab es halt irgendwann den Moment, den du jetzt auch angesprochen hast, dass man gesagt hat, okay, vielleicht brauchen wir gar nicht das allerbeste Made in Germany Produkt, sondern uns reicht vielleicht auch eins, das mittelgut ist, aber dafür entsprechend günstiger.
Absolut.
Und auch die Fragestellung natürlich mit dem Bedarf innerhalb von Deutschland, wenn die Automobilindustrie die Maschinenbauer so lange gepusht hat und so lange auch eine gegenseitige Befruchtung gab. Aber hier gab es jetzt auch einen Bruch durch die Transfusion in den Transformationen in die E-Mobile. Und insgesamt werden jetzt auch viel weniger Autos hergestellt in Deutschland und exportiert. Dadurch ist natürlich auch der Bedarf an den Maschinen gesunken.
Und es hat auch für eine große Unsicherheit im Markt gesorgt, weil man ja auch lange Zeit gar nicht wusste, was kaufe ich jetzt für Maschinen? Also kaufe ich eher Maschinen, die Bauteile für die Elektromobilität herstellen können, oder kaufe ich eher Maschinen, die, sag ich mal, Teile für Autos mit Verbrennermotor herstellen? Und ich glaube, was da auch nicht geholfen hat, ist, dass solange es diese Unsicherheit gab, auch in der Regulierung, was macht jetzt die Europäische Union, wird sich Elektromobilität durchsetzen oder nicht? Aus meiner Sicht sieht man gerade, dass sie sich durchsetzt, und zwar weltweit, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Aber es war lange so ein bisschen ein Hin und Her, was eben die Zulieferer und die Automobilhersteller auch stark verunsichert hat, wo man dann eben lange Zeit gar nicht wusste, wie stelle ich mich für die Zukunft auf? Und so eine Investition in Maschinen und Anlagen ist ja auch eher eine langfristige Investition. Das heißt, da kann ich ja nicht sagen, ich bestelle heute so und in 2 Jahren wieder anders, dann ist das Geld futsch.
Ja, viel passiert seit dem Jahr 2020. Kamen viele Dinge auch dazu. Die Digitalisierung hat sich weiterentwickelt. Es kam KI dazu. Aber du hattest noch ein sehr schönes Zitat.
Ja, als wir uns damals kennengelernt haben, ging es ja auch, also zu dem Zeitpunkt war ich ja bei einem Maschinenbauer auch angestellt, ging es ja auch so ein bisschen um die Zukunftsausrichtung. Nicht nur ein bisschen, sondern ganz massiv um die Zukunftsausrichtung. Und was mir da im Gedächtnis geblieben ist, ist, was der damalige CTO gesagt hat, nämlich, dass wir uns in 5 Jahren nicht mehr über die Hardware differenzieren werden im Maschinenbau, sondern nur noch über die Software, weil die Hardware einfach ein gewisses Niveau erreicht hat, wo es viel besser nicht mehr geht. Klar kann man mit beliebig viel Geld immer noch ein bisschen was rausholen. Aber damals war das Statement, und ich glaube, das ist auch so eingetreten, dass eigentlich der Differenzierungsfaktor in Zukunft Software ist. Und das sehe ich übrigens beim Automobil ganz genauso.
Ja, und noch damals waren der Rainer, dein damaliger Chef und jetzt Kompagnon und du, schon sehr engagiert bei der Entwicklung von potenziellen neuen Geschäftsmodellen. Und da ging es tatsächlich ja auch sehr stark schon damals um diesen Bereich. Ein ganz wichtiger Punkt, es geht einfach manchmal in der Entwicklung als solches nicht weiter. Da muss man sich Alternativen überlegen. Es gibt, wie jetzt in eurem Fall, sehr gute Optionen. Ich nehme immer gerne das Beispiel der Rasierklinge, die tatsächlich seit 100 Jahren, glaube ich, einfach so scharf ist, wie sie nun mal ist und nicht mehr schärfer geht.
Bis man eine neue kaufen muss, weil sie stumpf ist.
Bis man eine neue kaufen muss. Aber was machen die Hersteller, wenn sie sie nicht weiterentwickeln können? Sie machen dann erst 2 und dann 3. Und jetzt gibt es, glaube ich, die haben dann 5 oder 6 verschiedene. Okay, also, aber zurück zum Maschinen. Hersteller. Also, wir sind jetzt also im Jahr 2026 gelandet. Wir hatten gesagt, KI hat sich entwickelt. Aus deiner Sicht, welche Veränderungen sind denn ganz gravierend, die jetzt stattgefunden haben?
Also ich finde, die Veränderungen könnten sogar gravierender sein. Also was schon langsam aber sicher Einzug gehalten hat, ist, dass viele Hersteller von Maschinen digitalisieren, in dem Sinne, dass sie Softwareprodukte ergänzend zur Maschine anbieten, die einfach dabei helfen, eine bessere Produktionsplanung zu machen, die dabei helfen, rauszufinden, geht es der Maschine gut, geht es der Maschine nicht gut und wann muss ich vielleicht eine nächste Wartung einplanen. Auch die Betreiber von den Maschinen haben digitalisiert, weil sie grundsätzlich vor der Herausforderung stehen, dass sie eigentlich nicht mehr genug qualifiziertes Personal haben, die durch die Halle gehen und rausfinden können, welcher Maschine es gut geht und welcher nicht. Da braucht man einfach die Unterstützung von Digitalisierung und von Software, um die Maschinen effizient betreiben zu können, weil eine Maschine ja nur dann Geld verdient, wenn sie läuft. Und ich finde aber, deswegen habe ich das eben gesagt, dass das noch sehr ausbaufähig ist. Also ich habe letztens mal eine Studie gelesen, ich glaube, es war eine Bitkom-Studie von 2025, wo eigentlich in einer Selbsteinschätzung nur 32% der Unternehmen gesagt haben, dass sie sich als digitale Vorreiter sehen in der Industrie. Und 2/3 haben eigentlich gesagt, wir haben Nachholbedarf oder wir haben den Anschluss verpasst. Das waren, glaube ich, 3%. Und 2% haben gesagt, sie wissen es nicht. Also die haben dann den Anschluss auf jeden Fall verpasst. Und das ist auch das, was ich wahrnehme, wenn man in Deutschland und Europa durch Fertigungen läuft, dass es da wirklich noch viel, viel Ausbaupotenzial gibt, was das Thema Digitalisierung angeht. Das heißt, was in den letzten 6 Jahren aus meiner Sicht passiert ist, ist, dass diese Technologien gekommen sind. Vieles davon ist auch nicht neu. Auch KI ist ja nicht neu. Das gibt schon eine ganze Weile. Aber die Firmen sind teilweise sehr innovativ und nutzen die, aber leider gibt es eine Mehrheit der Firmen, die sie auch noch nicht nutzt. Und da würde ich mir wünschen, dass das noch stärker in Fahrt kommt, weil das am Ende, glaube ich, überlebenswichtig ist für die Unternehmen in Europa.
Kann das auch eine Chance jetzt sein?
Definitiv. Also ich sehe das absolut als Chance, weil wir sind ja von den Rahmenbedingungen etwas schlechter aufgestellt als andere Länder. Also wir haben hohe Energiekosten, wir haben hohe Lohnkosten. Das ist nicht per se schlecht, aber es ist einfach, es führt dazu, dass wir eine schlechtere Ausgangslage haben, wenn wir ein Teil produzieren, weil diese Faktoren eben dazu führen, dass das Teil am Ende des Tages teurer ist. Und die große Chance liegt eigentlich drin, dass wir sehr, sehr effizient produzieren, dass wir in der Lage sind, die Maschinen mehr oder weniger rund um die Uhr zu betreiben mit ganz kleinen Wartungsfenstern, weil wir einfach zu jedem Zeitpunkt eine gute Transparenz haben, wenn wir diese neuen Technologien nutzen, um die Maschinen entsprechend zu überwachen.
Ja, du hast jetzt schon ein paar der Schwierigkeiten in der heutigen Situation in Deutschland angesprochen. Das sind einmal die hohen Energiepreise, die wir haben, die Kostenstrukturen durch die Mitarbeiter, die natürlich alle bezahlt werden müssen. Wir haben gleichzeitig aber Fachkräftemangel und es gibt sehr starke Regulierungen, nicht nur in Deutschland, sondern auch auf dem europäischen Markt, der momentan dazu führt, dass viele Arbeitgeber ächzen und auch viele tatsächlich das Land verlassen, die Maschinen oder die Fabriken hier abbauen und in China wieder aufbauen.
Ja.
Und wie könnten denn hier Lösungen aussehen? Was können wir denn für Angebote machen, dass wir den Arbeitgebern und den Unternehmen sagen, bitte bleibt hier, was können wir hier in Deutschland bieten? Welche Vorteile, nachhaltige Vorteile können wir bieten? Oder wie können wir insgesamt dieser Problematik begegnen?
Also ich glaube, zunächst mal muss es eigentlich ein ureigenes Interesse von einem Land wie Deutschland oder, wenn wir es größer machen, der Europäischen Union sein, dass Fertigung eigentlich hier erhalten bleibt. Also wir haben ja heute die Herausforderung, wenn man zum Beispiel Richtung Medikamentenproduktion schaut, dass ein sehr, sehr großer Teil, ich glaube über 90%, eigentlich in Asien stattfindet. Das heißt, wir wären eigentlich gar nicht in der Lage, so wichtige Dinge wie Antibiotikum in ausreichender Menge selbst zu produzieren.
Als und Land, das lange Zeit als die Apotheke der Welt galt.
Ja, definitiv. Und ich finde, das darf mit Fertigung nicht passieren, weil eine Sache, die man immer brauchen wird auf der Welt, sind Fertigungsteile für alle möglichen Anwendungen. Also ein neues Feld, was gerade entsteht, das der humanoiden Roboter, braucht unheimlich viele Fertigungsteile. Und ich finde, es muss eigentlich ein strategisches Ziel von Deutschland und oder Europa sein, dass man mechanische Fertigung grundsätzlich in Europa erhält, dass man sich da auch ein Stück weit unabhängig macht von anderen. Weil es ist ja nicht per se schlecht, in Asien zu produzieren, ganz im Gegenteil, aber man darf halt nicht nur in Asien produzieren. Und was ja gerade auch viel passiert, ist, dass Firmen so eine Local-for-Local-Strategie fahren. Das heißt, die sagen, wir machen Produktion in USA für die Amerikas, wir machen Produktion in Europa für Europa und in Asien eben für Asien. Und das finde ich ziemlich klug. Und damit das funktioniert, glaube ich, muss Politik stabile Rahmenbedingungen schaffen. Ich glaube, die Politik kann die strukturellen Probleme der Firmen nicht lösen, dass Dinge zu teuer sind, hier zu produzieren. Aber Politik kann über, ich sag mal, Energiekosten oder die Bereitstellung von Infrastruktur oder das Schaffen von Anreizen, damit, sag ich mal, erneuerbare Energien gefördert wird. Also man sieht ja einen wahnsinnigen Ausbaugrad tatsächlich von Solar auf Dächern in Firmen und auch im privaten Umfeld, wo es eher ein Verteilungsproblem ist wie ein Produktionsproblem von erneuerbarer Energie. Und ich glaube, die einzige Chance, die die Firmen am Ende des Tages haben, ist, dass man mit sehr, sehr wenig Personal sehr, sehr effizient produziert. Gar nicht unbedingt, weil man die Lohnkosten sparen sollte, sondern weil man eigentlich perspektivisch gar nicht mehr die Möglichkeit hat, diese Fachkräfte zu finden, um die Produktion zu betreiben. Es gehen jetzt unheimlich viele Leute in Ruhestand. Die Menschen, die noch da sind, haben nicht mehr den Erfahrungsschatz, den die anderen Kollegen haben. Es ist schwierig, teilweise bei den sehr alten Maschinen, auch das nochmal jemandem beizubringen, wie die Sachen funktionieren. Und ich glaube, man muss einfach in der Fertigung einen sehr, sehr hohen Automationsgrad und Digitalisierungsgrad hinkriegen, damit man günstig genug produzieren kann, damit es in Europa Sinn macht. Und zur Not müsste man es vielleicht sogar ein bisschen subventionieren, obwohl ich eigentlich ein großer Nicht-Subventionsfan bin, einfach um diesen wichtigen Zweig in Europa zu halten, weil ich glaube, das muss ein strategisches Ziel sein tatsächlich.
Ja, jetzt haben wir über die Probleme gesprochen, die sich ergeben können, aber die Frage ist, welche Chancen können sich denn tatsächlich auch ergeben? Jetzt haben wir also, die Gesellschaft wird älter und wir haben Fachkräftemangel und es wird dadurch natürlich nicht besser. Aber KI kann hier vielleicht auch viel unterstützen und die Maschinen können einfacher zu bedienen sein mit weniger Manpower. Wenn sie durchlaufen, ist es auch energietechnisch möglicherweise günstiger. Also ganz grundsätzlich, welche Chancen können sich denn aktuell ergeben für den Maschinenbau?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass KI am Ende des Tages nur ein Werkzeug ist, also ein sehr wichtiges oder ein Werkzeug mit vielen Möglichkeiten, aber eben ein Werkzeug. Also es ist jetzt nicht das Allheilmittel, dass ich sage, ich mache jetzt irgendwas mit KI und dann läuft mein Unternehmen rund. Aber es ergeben sich durchaus viele Chancen im Hinblick auf Themen, die irgendwie mit wiederkehrenden Tätigkeiten zusammenhängen, mit der Automation von Dingen, mit der Analyse von großen Daten, die vielleicht dazu führen, dass ich einem Maschinenbediener was empfehlen kann, um einen Fehler besser zu finden etc. Also ich glaube, Chancen und Möglichkeiten gibt es da sehr viele. Was bei KI, glaube ich, sehr wichtig ist, ist, dass die Datenbasis auch eine gute sein muss. Das sehe ich relativ häufig, dass man irgendwas mit KI macht und unten drunter sind irgendwelche Daten, wo die KI sagt, damit kann ich jetzt aber auch nichts anfangen. aber grundsätzlich liegt da eben tatsächlich die Möglichkeit, dass man die Tätigkeiten insofern verlagert, dass man einfache, wiederkehrende Dinge sehr stark automatisieren kann und eben, wie gesagt, sich auch in großen Datenmengen super zurechtfindet. Und ich glaube, jeder hat mittlerweile schon mal irgendwie ChatGPT bedient. Das ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, aber es ist einfach eine Möglichkeit, wie ich viel schneller zu einem Ergebnis komme bei einem Thema, was nicht den gesunden Menschenverstand ersetzen soll, dass ich nachher drüber schaue und sage, damit kann ich jetzt was anfangen. Und ChatGPT ist auch nicht unbedingt repräsentativ für KI-Anwendungen in der Industrie, weil ich ja da sehr stark davon abhängig bin, dass ich zu einem möglichst deterministischen Ergebnis komme. Und jeder, der ChatGPT schon mal die gleiche Frage morgens, mittags und abends gestellt hat und dann jeweils ein bisschen eine unterschiedliche Antwort bekommen hat oder ganz unterschiedlich, weiß, dass das mit dem Determinismus so eine Sache ist bei diesen großen Sprachmodellen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man in der Industrie schaut, was sind die spezifischen Anwendungen, wo es helfen kann und da eben auch Lösungen baut oder Lösungen einkauft, die dann auch entsprechend in einer hohen Qualität helfen können.
Insofern kommen wir jetzt mal auf Machine Talk zu sprechen. Peter, der Maschinenflüsterer. Du schaffst es, mit den Maschinen zu reden und wie die Maschinen miteinander reden. Ist das richtig, wenn ich das so sage?
So kann man das ungefähr sagen. Also im Prinzip haben wir eine Software im Angebot, die einfach dabei hilft, Maschinen mit Produktionssoftware zu verbinden. Also im Prinzip ist es ein Tool, was die Vernetzung von Maschinen einfacher macht, was wir einfach herausgefunden haben, dass es dafür einen recht großen Bedarf im Markt gibt.
Also da möchte ich natürlich jetzt etwas genauer drauf eingehen, als ihr euch damals vor etwas mehr als 2,5 Jahren selbstständig gemacht habt. Was war denn damals eure Motivation? Welches Problem habt ihr gesehen und wie waren da so die Gedankengänge, dass ihr gesagt habt, und das wollen wir lösen und zwar auf folgende Art und Weise? Erzähl mal.
Das war tatsächlich ein bisschen verrückt, weil damals wussten wir noch gar nicht, welches Problem wir lösen wollen. Also wir haben tatsächlich zuerst entschieden, dass wir uns selbstständig machen wollen und haben dann nach dem Problem gesucht, weil wir gedacht haben, wir wollen einmal in unserem Leben selbstständig gewesen sein und selber was aufbauen. Also es war klar, dass es um ein Softwareprodukt gehen soll und auch im Kontext Industrie. Aber wir wussten zu Beginn tatsächlich noch nicht, was wir machen wollen, weil wir uns die Zeit nehmen wollten, rauszufinden, was sind eigentlich Probleme, die ungelöst sind im Kontext Maschinen und Maschinenbetreiber. Und da haben wir uns tatsächlich auch relativ viel Zeit gelassen, um das erstmal rauszufinden.
Also das ist auf jeden Fall mutig, sich erstmal selbstständig machen zu wollen.
Hätte ich gewusst, wie mutig es ist, weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte. Von daher ist es super, wenn man das am Anfang nicht weiß.
Also ich empfehle das nicht unbedingt weiter.
Also aber ich kann es absolut empfehlen,
Daniel. Also ich kann auf jeden Fall, wusste ich schon damals ganz früh, dass du prädestiniert tatsächlich bist, dich selbstständig zu machen. Und ich meine, das damals auch schon so gesagt zu haben. Und da war es auch, glaube ich, schon die Antwort, dass du dir das auch sehr gut vorstellen könntest. Also insofern, nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr mutig zu sagen, so, wir machen uns jetzt selbstständig und dann schauen wir mal was. Aber es war erfolgreich. Insofern, zu welchem Ergebnis seid ihr denn gekommen? Was war denn das Problem, das ihr erkannt habt?
Also tatsächlich dachten wir, wir machen irgendwas total Cooles mit Datenanalyse und finden raus, wo es der Maschine nicht gut geht. Weil so eine Thematik, die man ja heute hat, ist, dass einem so langsam aber sicher, haben wir eben auch schon mal kurz drüber gesprochen, die erfahrenen Mitarbeiter ausgehen, die durch die Fertigungshalle laufen und sagen, oh, die Maschine quietscht irgendwie komisch, da müssen wir mal das Lager wechseln oder hier rüttelt was, da müssen wir mal wieder was schmieren. Und dazu kommt, dass man auch gar nicht mehr so viele Menschen hat, die durch die Halle laufen und das feststellen, sondern die Hallen werden ja eigentlich zunehmend autonomer und es gibt weniger Menschen an den Maschinen. Da haben uns aber die potenziellen Kunden gesagt, das brauchen wir alles gar nicht, weil das kann man eigentlich schon relativ gut kaufen. Also Software, die irgendwie Vibrationen auswertet, systematisch Fehler erkennt, rausfindet, wenn Maschinen irgendwie unterschiedlich gut laufen vom Takt etc. Sondern die Leute haben uns gesagt, wo das eigentliche Problem liegt, ist diese Maschinen dann an die Produktionssoftware, für die sie sich entschieden haben, anzubinden, weil jede Maschine doch sehr individuell ist von der Datenschnittstelle. Das heißt, ich brauche für jede einzelne Maschine dann einen Spezialisten, der 20, 30, 40 Stunden sich hinsetzt und tatsächlich von Hand zu Fuß die Schnittstelle runterprogrammiert.
Das muss ich jetzt nochmal nachfragen. Das habe ich tatsächlich nicht verstanden. Also es ist klar, was, wenn eine Maschine irgendwelche Schwierigkeiten hat, sie wackelt, sie rüttelt, es geht ihr irgendwas aus. Das ist also nicht das Problem, sondern
das ist tatsächlich,
sag's mir als Laien, was ist genau das Problem dieser Maschine?
Also das Rütteln ist tatsächlich das Problem in der Fertigung, also das ist so.
Okay.
Aber die Schwierigkeit ist, das von allen Maschinen gleich aufnehmen zu können, weil die Maschinen für sich genommen so unterschiedlich sind. Das heißt, wenn ich heute einen Drucker kaufe, dann stecke ich den in den Rechner und er funktioniert. Aber wenn ich eine Maschine kaufe, verstöpsel ich die nicht mit der Software und es funktioniert, weil die beiden können sich gar nicht unterhalten, weil jede Maschine eine andere Sprache spricht. Und das muss man quasi harmonisieren.
Und jetzt kommt Machine Talk.
Jetzt kommt Machine Talk
ins Spiel. Und was jetzt macht ihr dann?
Wir analysieren quasi die Maschinen so individuell, wie sie sind. Wir nutzen tatsächlich KI dafür und schauen, wo sind in der Maschine die relevanten Datenpunkte, die die Produktionssoftware braucht. Meistens sind das irgendwelche Fehlercodes, Stückzahlen, Taktzeiten. Und das ist eben in jeder Maschine irgendwie anders abgelegt. Du kennst vielleicht diese Ampeln, die auf der Maschine drauf sind, rot, gelb, grün. Und da gibt's halt die Möglichkeit, in der einen Maschine sagt die Lampe, ich bin grün, ja, nein. Und in der anderen Maschine sagt sie, eins heißt, grün ist an, zwei heißt, grün blinkt und drei heißt, die Lampe ist nicht an. Und das ist eben sehr maschinenindividuell und das muss man einmal harmonisieren, weil die Software will ja am Ende das von allen Maschinen gleich wissen, damit sie arbeiten kann.
Im Grunde genommen seid ihr der Machine-Bubblefish, der die Maschinen untereinander sich austauschen lässt. Sie behalten ihre ursprüngliche Sprache, aber sie können sich trotzdem miteinander unterhalten.
So kann man das im Prinzip sagen, ja. Ich bin gerade noch alt genug, damit ich den Bubblefish noch kenne.
Ja, die 42. Gut, ja, vielen, vielen Dank. Also das ist ja sehr spannend. Und ihr könnt jetzt mit eurem Produkt, welches konkrete Problem der Maschinenbauer in Deutschland lösen?
Das konkrete Problem ist, dass die Vernetzung der Maschinen damit erschwinglich wird für die Maschinenbauer. Also das Problem, was sie seither haben, ist, dass sie sich einfach nicht leisten können, diese Vernetzungsprojekte durchzuführen, weil die so teuer sind, dass sie sich nie rechnen. Und dieses Problem lösen wir.
Ja, und das ist ja ein ganz wesentliches Problem.
Finde ich auch.
Dass das gelöst wird, weil hier verschiedene Dinge zusammenkommen. Die Maschinen harmonieren besser miteinander. Der Mensch hat eine bessere Übersicht, wie sie langfristig gestaltet werden können.
Ist das richtig? Ist noch ein ganz toller Aspekt, finde ich, mit dem Mensch, weil viele Leute denken ja, ich vernetze die Produktion und alles ist gut, aber das bringt nur dann was, wenn es auch Menschen gibt, die die Erkenntnisse aus der Digitalisierung nutzen und dann an der Maschine zum Beispiel Probleme beheben. Also das ist vielleicht nochmal ein schöner Aspekt zum Unterstreichen. Der Mensch wird nicht überflüssig, aber der Mensch mit seinen besonderen Fähigkeiten wird viel effizienter eingesetzt, weil man ihm sagt, diese Maschine hat das Problem, die Maschine hat das Problem, hier hinten werden neue Rohteile gebraucht, da steht eine Wartung an und somit kann ich eigentlich die Experten, die ich habe, viel zielgerichteter und besser einsetzen in der Produktion.
Ja, Peter, der Maschinenflüsterer, wie vorhin schon erwähnt, nicht nur die Maschinen reden miteinander, sondern du unterstützt auch dabei, wie die Maschinen mit den Menschen reden. Und das ist ja auch ganz wichtig, sehr beruhigend. Der Mensch wird also noch nicht komplett überflüssig. Das war jetzt so ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Aber ganz grundsätzlich, wie würdest du denn jetzt in die Zukunft blicken, was den Maschinenbau in Deutschland angeht?
Natürlich positiv, hilft ja nichts. Also tatsächlich glaube ich, dass wir in Deutschland und auch in Europa gute Karten haben, wenn wir dieses Thema Digitalisierung jetzt konsequent vorantreiben. Also was eben vielleicht schon so ein bisschen angeklungen ist, ich glaube, es gibt die Softwarelösungen, es gibt die Technologien, es gibt die klugen Köpfe, die in der Lage sind, den Maschinenbau und auch die Betreiber von den Maschinen so effizient zu machen, dass sich Fertigung in Deutschland und Europa tatsächlich auch langfristig lohnt. Und wie gesagt, ich finde es auch strategisch sehr sinnvoll, diese Branchen hier zu erhalten. Und ich glaube, wenn wir jetzt das Potenzial, was wir haben und die Firmen, die da sind, und damit meine ich explizit nicht Machine Talk, weil wir sind ja nur ein Ermöglicher, ganz wichtig sind eben auch die Firmen, die die Produktionssoftware anbieten, die eben dafür sorgen, dass die Maschinen effizient betrieben werden können. Also ich glaube, wenn wir die Assets, die wir haben, nutzen, dann blicke ich durchaus positiv in die Zukunft für den Maschinenbau.
Das ist schön und das brauchen wir auch mal, so ein bisschen optimistische Zukunftsperspektive.
Absolut.
Vielen Dank. Also nach dieser positiven Begeisterung und dem optimistischen Blick in die Zukunft, doch aber nochmal einen kleinen Blick in die Gegenwart und wir zoomen mal. Was bedeutet denn das jetzt konkret für den Einzelnen?
Also ich glaube, der oder die Einzelne oder konkret eben die Firmen müssen sich tatsächlich intensiv mit dem Thema Digitalisierung und auch künstliche Intelligenz auseinandersetzen. Und das klingt immer super groß, aber ich finde, da kann man richtig gut klein anfangen, weil in der Regel hat man irgendwo in der Firma schon Menschen, die eine Affinität dazu haben und da vielleicht auch aus Eigeninteresse sich schon mal in bestimmte Themen so ein bisschen eingearbeitet haben. Und gleichzeitig hat man als Firma ja den unfairen Vorteil, dass man eigentlich derjenige ist, der die Maschinen, entweder wenn man sie baut oder wenn man sie betreibt, am besten kennt. Und wenn man die Leute zusammenbringt, die das Know-how haben zu den Maschinen und zur Fertigung und die Leute, die Lust haben auf KI im Unternehmen, dann ist es relativ einfach, den ersten Schritt zu machen, indem man einfach mal guckt, wo drückt der Schuh eigentlich heute am meisten? Was ist vielleicht das größte Problem, was in der Fertigung auftritt? Vielleicht läuft in der Nachtschicht immer die eine Maschine leer und es geht nicht mehr weiter. Oder es gibt die 3, 4 Engpassmaschinen, die immer irgendwie typische Fehler haben und aufweisen. Und da kann man relativ gut mit den Experten, die man in der Firma immer hat, mal ins Gespräch gehen und sagen, wo drückt denn der Schuh und wie könnten wir es abstellen? Und wenn man die zusammenbringt mit den Leuten, die eine Affinität zu den Digitalthemen haben, dann kann man relativ gut die ersten Schritte machen, ohne dass man ein super teures Beratungsprojekt starten muss oder quasi 800 Leute in die KI-Schulung schickt. Immer den gesunden Menschenverstand nicht vergessen und klein anfangen, dann geht's meistens gut voran. Und wenn es dann größer wird von den Projekten oder es um die Operationalisierung geht, kann man sich immer noch Hilfe holen. Aber meistens hat man in den Firmen eigentlich alles, was man braucht, um anzufangen.
Und bei Interesse könnten sie sich dann auch an dich wenden?
Das können wir gern so machen. Also tatsächlich, bevor wir wussten, was das Softwareprodukt ist, haben wir in dem Bereich viel Beratung gemacht. Und wenn es darum geht, irgendwie den ersten Schritt zu gehen, sehr gerne. Das muss dann auch nichts kosten, weil eigentlich verkaufen wir ja Software und keine Beratung.
Ja, also weitere Informationen könnt ihr auch finden unter machine-talk.ai. Der Link wird auch unter dem Podcast nochmal dargestellt. Ja, dann Peter, vielen, vielen Dank.
Daniel, dir auch danke. Hat Spaß gemacht.
Ich hatte angekündigt, dass wir ganz viele spannende Antworten und Informationen bekommen. Ich denke, das haben wir auch bekommen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe wieder ganz viel dazugelernt. Das ist ja auch das, was Spaß macht. Und insofern kann ich mich ganz herzlich bedanken. Als Gast hast du natürlich das letzte Wort. Magst du noch was ergänzen?
Vielen Dank, Daniel, dass du mich so lange ertragen hast.
Das
und wir sagen keinem, dass wir es zweimal aufzeichnen mussten, weil wir am Anfang nicht Play gedrückt haben.
Nein, das sagen wir natürlich nicht. Und auch jetzt haben wir nicht Play, sondern Record gedrückt. Ist doch klar. So, also, schön war es. Und tatsächlich sind wir jetzt auch am Ende unserer heutigen Folge. Dank euch, ihr Lieben, fürs Zuhören. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge von der Innovationsvogel. Bis dann. Tschüss.